Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft. Der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt, gehostet von den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe. Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Anhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsjunioren Karlsruhe, freuen uns weiterhin spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichten erzählen, ob regional oder international. Mein Name ist Leonie Michaelis und ich war im vergangenen Jahr die Leitung vom Arbeitskreis Politik und Persönlichkeit. Daher freue ich mich heute besonders, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Denn wir haben Alexander Schmalz von der Firma Brokar ansässig im Stadtort Ettlingen zu Gast und er erzählt uns alles rund um seinen Arbeitgeber. Viel Spaß beim Anhören.
So, herzlich willkommen zum Podcast bei Brokar oder Brokar.
Genau, also hier, hallo zusammen erstmal, genau, bei der Brokar Biospin GmbH hier in Ettlingen.
Genau, und neben mir sitzt der Alexander.
Genau.
Genau, und wir unterhalten uns heute, was ihr für ein cooler Laden seid und was die WJ-Welt von euch lernen kann.
Genau.
Genau. Wir waren neulich als WJ Karlsruhe bei euch zur Betriebsbesichtigung und ich habe mir gemerkt, was ihr macht und du ergänzt das bitte quasi. Also das eine, was ich mir gemerkt habe, irgendwas mit Magneten. Das zweite, was ich mir gemerkt habe, ich kann gucken, ob mein Orangensaft aus denselben Früchten ist wie deiner.
Genau.
Und wichtiger fand ich, falls ich mal für hunderttausende Euro eine Flasche Rotwein von Anno Dazumal kaufe, dann findest du für mich raus, ob der auch wirklich so viel wert ist oder ob ich nur ein Etikett draufgeklebt habe.
Genau, unter anderem, genau. Also die Einsatzgebiete oder unsere Messinstrumente, ich nenne es jetzt einfach mal Messinstrumente, sind sehr vielfältig. Also sie können in der Qualitätskontrolle eingesetzt werden. Es können natürlich in alles fest, flüssig, gasförmige Stoffe können analysiert werden, bis auf das kleinste Atom runtergebrochen werden und insbesondere, weil du es angesprochen hast, Lebensmittel, gerade im Orangensaftbereich, Qualitätskontrolle, da kann man Wassergehalt oder zum Beispiel bei Milch den Wassergehalt messen, um zu schauen, ob wir da nicht nur Wasser transportieren, sondern tatsächlich auch Milch. Ein großer, ganz großer Bereich ist auch Honig, also Qualitätskontrollen, alles, was mit Einfuhr, Infuhr, Import, Export zu tun hat. Dort haben wir natürlich Systeme entwickelt, die dann für den Zoll wichtig sind, um einfach festzustellen in diesem Moment, wo die Ware eingeführt wird, ist es wirklich Saft oder ist es irgendwas anderes oder ist es zum Beispiel verunreinigt. Und da kriegen wir dann von den unseren Auftraggebern eine Referenzprobe und die darauf stimmen wir dann die Systeme ab und daraus kann man dann erkennen, sprechen wir von Orangensaft oder nicht. Das ist einer der Anwendungsgebiete. Brokar an sich hat ja ganz viele Einsatzgebiete. Wir haben ja 136 Gesellschaften auf der ganzen Welt mit über 7500 Mitarbeitern, Umsatz roundabout 2 Milliarden Euro plus minus. Und genau hier am Standort in Ettlingen haben wir zusammen mit der Brokar Optik knapp 1100 Mitarbeiter.
Okay, und das ist ja auch ordentlich, das für den überschaubaren Ettlingen sozusagen.
Genau.
Und kannst du noch zwei, drei Sätze sagen, wie es zur Gründung kam? Also wann hat das mal wo angefangen oder hat eine Idee, irgendwas mit Magneten?
Genau, also der Gründer, der Frank Laukin, der hat vor ein bisschen mehr als 60 Jahren das Unternehmen gegründet. Man darf es schon so ein bisschen sagen, auch so ein bisschen aus der Garage raus natürlich. Er war natürlich am KIT und hat da auch gelernt und selber auch gelehrt und so weiter. Und und dann ist das dann immer mehr gewachsen und ist dann in die Analytik gegangen. Und das war jetzt vor roundabout genau 60 Jahren. Genau.
Okay, cool. Und was ist genau dein Job hier in Ettlingen?
Ja, ich bin Head of Facility Management für Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Ich mache alles rund um Gebäude, Real Estate, also Ankauf, Verkauf, Mieten und so weiter. Wir machen sämtliche Umbauten inklusive Labore, Helium-Rückgewinnungsanlagen und so weiter. Ich habe so ein Team so von 30 Leuten und wir machen sehr viel Inhouse, natürlich auch mit externen Partnern. Auch hier aus dem Ländle natürlich haben wir einige Partner. Und Brokar ist im Wandel. Wir haben natürlich einen alten Gebäudebestand, auch in anderen Ländern, der natürlich nach und nach auf den neuesten Stand gebracht werden muss, insbesondere dass wir die optimalen Bedingungen für unsere Magnetsysteme schaffen, die natürlich in gewisser Weise ein bisschen sensibel sind. Und da arbeiten wir regelmäßig an Änderungen. Also bin jetzt 6 Jahre dabei, haben ungefähr, also mit meiner Abteilung letzte 6 Jahre über 100 Millionen Euro verbaut. Genau, und bin weiterhin mit Leidenschaft dabei.
Und was ist so für die Allgemeinheit vielleicht das bekannteste Produkt, was man kennen könnte, wenn man jetzt nicht im medizintechnischen oder im Weintestsektor
Ah,
ist?
das ist schwierig. Also ich glaube, wenn man nicht in diesem Forschungsbereich unterwegs ist, also wird man Procon nicht kennen.
Okay.
Weil, also man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, wenn man beim Arzt war und dann halt praktisch diesen, in diese Röhre reingeschoben wird, ins MRT. Also das, die Art der Technologie ist eine ähnliche Art, die wir hier einsetzen. Die Patente kommen ja auch von uns. Und genau, aber das, also so von der Technologie her kann man das eher ableiten, das Produkt an sich Procore, glaube ich, habe ich vorher auch nicht gekannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin da eher als externer Berater in das Unternehmen gekommen und habe dann direkt gewechselt. Deswegen wird es schwierig, aber wenn man nach analytischen Messsystemen schaut, wird man auf jeden Fall auf Procore stoßen.
Okay, und für die, die aus der Region sind, wenn ihr hier in Ettlingen vorbeifahrt, das ist das, wo dieses orangene U-Boot draußen
Ja,
steht,
genau. Ja, die Tierhaus 2, genau.
wo ich mich auch schon mal gefragt habe, was soll das? Macht ihr hier U-Boote? Aber ich habe gelernt, macht ihr irgendwie nicht. Ihr macht nicht U-Boote, sondern warum steht das da?
Also das U-Boot ist tatsächlich von Bruger selbst konzipiert worden und gebaut worden. Es gab mal eine Phase, um sich natürlich andere Geschäftsbereiche zu erarbeiten, praktisch solche Messtechniken in dieses U-Boot einzubauen und dann später praktisch dann unter Wasser einsetzen zu können, um mögliche Ressourcen am Erdboden zu, also am Meeresboden zu finden. Und daher gibt es das noch, es gibt zwei Stück, eins ist irgendwo im Ausland, wahrscheinlich für irgendwelche Touris unterwegs und eins haben wir hier.
Okay.
Genau.
Und du hast angesprochen, Bruker ist im Wandel
Absolut, ja.
und ihr habt ja auch unlängst einen Wandel vollzogen
Ja,
mit
richtig.
Räumlichkeiten. Magst du da noch ein paar Sätze zu
Genau, also
sagen?
wir haben den Standort Rheinstetten, das ist ja der Gründerstandort, den haben wir in Rheinstetten geschlossen. Der war halt über 60 Jahre alt. Ich sag mal, der war halt energetisch nicht optimal, auch von den Flächenkonzeptionen her, also viele kleinteilige Gebäude. Da kamen wir halt so ein bisschen an die Grenzen uns, also das technisch Machbaren, dass man halt da auch ein gutes Umfeld auch für die Kunden bietet. Ja, und dann hatte man sich entschlossen, eine komplett neue Konzeption zu machen. Das heißt, wir haben erstmal den Bedarf ermittelt. Dann hat man natürlich überlegt, was brauchen wir für Technologien, also welche Labore müssen implementiert werden, ja, wie viel Fläche, was für ein Bürokonzept braucht man und so weiter. Und ja, die Vorbereitung hat sehr lange gedauert. Also die Workshops mit den Mitarbeitern, Vorgesetzten und Teams hat sogar 2 Jahre gedauert. Dieses Ganze wurde dann in einem, ja, in einem Leistungsportfolio, ja, niedergeschrieben. Also wirklich dann auch mal Raum für Raum. Man hat die Quadratmeter zusammengezählt, dann gesagt, okay, wir haben Labore 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und dann hat man, ja, in Raumbuch gemacht. Das Raumbuch wurde dann immer verfeinert. Also wirklich von der Steckdose bis zum LAN-Anschluss. Ja, und das wurde dann nachher in ein Gebäudekonzept gegossen. Und dann haben wir dann mit einem größeren Bauunternehmen hier aus der Gegend gemacht. Ja, und das wir haben praktisch insgesamt 4 Jahre geplant, 2 Jahre gebaut. Und weil das Gebäude natürlich einen gewissen technischen Anspruch hat, also wir haben sämtliche, also wir nicht nur Strom und Licht und so, sondern wir haben halt sehr viel Gase, sehr viel Kühlung und vor allem unterschiedliche Temperaturen von Kühlung. Genau, wir haben hier einen guten Baustandard gebaut, auch mit Heizkühldecke und so weiter und PV-Anlage, die wir jetzt auch erweitern werden. Genau, aber die größte Herausforderung, ich sage meinerseits, war ja die Bürokonzepte, ne? Also wie stellen wir uns ein? Machen wir Großraum, machen wir Einzelbüros, machen wir Open Space, alles auf. Wir haben, denke ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden. Es gab natürlich, wie mit allen Projekten, Kritik. Ich muss sagen, jetzt wir haben jetzt 2 Jahre Nutzung, die Kritik ist eigentlich verstummt. Es gab natürlich, muss man sagen, in der Corona-Zeit natürlich schon ein bisschen Herausforderungen. Natürlich im Open Space Bereich, natürlich dann, wenn dann jemand krank war oder so, dann kann es natürlich schon andere Kollegen angesteckt haben, aber wir haben es ganz gut in den Griff bekommen. Und ja, jetzt Corona hat natürlich dazu beigetragen, dass wir natürlich jetzt viel aus dem Homeoffice arbeiten können. Es wurden sogar Messsysteme, die früher eigentlich eher intern bedient wurden und wirklich der Mitarbeiter dann am Messsystem stand, sogar jetzt schon von zu Hause aus bedient werden können. Also da gab es dann jetzt schon einen Wandel und der Wandel wird jetzt noch mehr verstärkt. Also wir werden jetzt bis Mitte nächstes Jahres einige Mietflächen abkündigen, und die Mitarbeiter dann in den Hauptcampus, in den Standort dann holen und dann einfach die Fläche zu konzentrieren.
Also sagt sie, ja, seit 21 vor Ort, so,
Genau,
sozusagen.
Mai 21 war die Produktion, ist die Produktion eingezogen und Oktober 21 die Entwicklungsfläche. Genau, wir haben zwei Abschnitte gemacht, weil wir einfach logistisch natürlich auch 600 Arbeitsplätze umziehen mit allem Pipapo, war dann schon eine Herausforderung. Wir wollten halt vor allem keinen Produktionsunterbruch haben, weil das natürlich gewisse Umsatzrisiken natürlich birgt. Und weil es ein amerikanisches Unternehmen ist, muss man natürlich auch Risikoanalysen machen, um zu sagen, hey, wir schließen aus, dass es für die Produktion Produktionsausfallrisiken gibt. Und deswegen haben wir es in zwei Abschnitten gemacht. Genau.
Okay, und du sprachst an, dass ihr Workshops gemacht habt. Wie kann
Ja.
ich mir das vorstellen?
Ja, also wir haben natürlich erstmal Ansprechpartner der einzelnen Abteilung natürlich analysiert und gesagt, bist du bereit für die Abteilung zu sprechen? Hast du auch das dementsprechende Know-how? Weil man muss ja jemand verstehen, was da getan wird. Also wenn ich jetzt gerade an die Platinenfertigung denke, da brauche ich ja einen Ansprechpartner, der weiß, was er da tut. Die haben wir dann erstmal ausfindig gemacht. Das waren dann so um die 20 Ansprechpartner so von der Firma raus und die haben natürlich dann mit mir dann direkt in die Pläne gegangen, geguckt und so weiter. Und das wurde dann immer weiter runtergebrochen bis zum eigentlichen Arbeitsplatz. Und dann, ja, dann ist man praktisch in den Workshops dann wirklich reingegangen. Also da ging es wirklich, also es war, muss man sich vorstellen, wie so ein, ein Fragebogen. Und dann ging es wirklich los, was braucht er für einen Boden, was braucht er für eine Beleuchtung, braucht er 300 Lux, braucht er 500 Lux, 1000 Lux und so weiter. Ja, und da ist man das wirklich durchgehen. Deswegen hat es auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Und ja, und dann gab es dann irgendwann mal den Moment, das war so, ja, so im März 2020, wo dann wirklich der D-Day war. Da war dann eigentlich so, okay, Abteilungsleiter, du unterschreibst jetzt dafür, dass das genauso bleibt, wie es ausgemacht ist. Weil man kennt es ja, wenn man große Immobilien baut, ist natürlich immer schlecht, wenn es dann nachher Änderungen gibt in der Bauphase. Und das wollten wir natürlich vermeiden, weil wir natürlich nur 24 Monate Bauzeit hatten. Das heißt, ungefähr haben wir 1,5 Millionen Euro pro Monat verbaut. Das heißt, das ging dann schon ziemlich zügig hier. Und das hat dann auch tatsächlich wirklich gut geklappt. Wir hatten nicht so viele Änderungen, also auf Arbeitsebene natürlich schon. Aber jetzt so was die, ich sag's mal, Kundenansprüche, also für mich sind es immer noch meine Kollegen, aber natürlich Kundenansprüche, haben wir das dann ganz gut fixiert und dieses Konzept fahren wir bis heute. Also bevor wir anfangen zu bauen, gibt es immer Workshops mit den Teams. Also wir sind natürlich baulich an gewissen Stellen beschränkt, Höhe, Breite und so weiter. Aber zuerst gibt es Workshops, dann gibt es eine Kostenschätzung, 30 plus minus 30%. Dann gibt es einen CapEx-Antrag, also einen Investitionsantrag, der muss dann erstmal genehmigt werden. Dann wird das immer weiter verfeinert, bis man dann bis eine Lösung, eine Entwurfsplanung kommt. Und erst dann, wenn da überall der Haken dran ist, dann geht's erst los.
Das klingt jetzt ja total einfach und smooth, als wäre überhaupt nichts schiefgegangen oder als gäbe es keine Probleme. Ist es dann wirklich so reibungslos gelaufen oder hast
Ja,
du
das ist, nee, also es ist natürlich nicht so reibungslos gelaufen. Wir mussten natürlich schon die, ich sage es mal, Kollegen ein bisschen massieren und natürlich auch die Konzepte vorstellen. Das heißt, wir haben also für einen gewissen Arbeitsbereich in Besprechungsräume, Großraumbüro auch Renderings machen lassen. Also wo man dann halt also virtuell dann mit der VR-Brille dann durchläuft und also noch nicht das Gebäude praktisch beschreiten kann. Das heißt, es ist eine gewisse Vorbereitungszeit, kostet natürlich auch alles Geld. Aber ich denke, in einer modernen Firma geht es, denke ich, heutzutage nicht mehr einfach so Motto, wir bauen, man muss damit leben. Das wird nicht gut gehen. Auch wir mussten dazu lernen. Wir mussten uns natürlich auch ein bisschen externe Hilfe holen und versuchen, die Leute, also die Kollegen natürlich auch immer mitzunehmen. Ne? Und dann frage ich, wie oft mache ich das? Ja, wie oft nehme ich die Kollegen mit? Mache ich das einmal im Monat? Mache ich das einmal die Woche? Wie oft lade ich ein? Weil dann kam da natürlich irgendwann mal dein Geschäftsführer, ja, aber hier blockiert ihr alle 6 Wochen meine Mitarbeiter, ja. Ich meine, die muss man ja intern ja dann auch bezahlen. Ja, und da hatte man sich dann irgendwann mal auf so einem sechswöchigen Intervall dann geeinigt, der natürlich nur in der Planungsphase war, wo es dann wirklich Baubeginn war, also sogenannte Spatenstich. Und dann waren die Kollegen eigentlich, ja, Pausen. Wir haben dann natürlich auch regelmäßig Baubegehungen mit den Kollegen gemacht und so ein bisschen den Fortschritt auch zu zeigen und sagen, hey, guck mal, wir bauen wirklich das, was ihr auch, was wir auch besprochen haben. Und ja, also man muss sagen, wir haben sehr viel intern reingesteckt, interne Ressourcen reingesteckt. Und deswegen würde ich sagen, ist das Ergebnis noch besser gewesen. Und für die Baufirma war es eigentlich ganz gut, weil die sich natürlich die ganzen Abstimmungen auch sparen konnten. Also direkt mit mir dann, sondern wir haben denen praktisch fertige Pläne praktisch vorgelegt. Das haben wir dann praktisch alles zusammengeführt. Und ja, da muss man natürlich auch so ein bisschen, also man muss dazu sagen, die Kollegen, die waren super hier vom Ruger, weil die natürlich auch alle Entwickler sind, die haben Interesse daran, mitzuwirken. Und da hat man dann praktisch denen irgendwann mal die Pläne geschickt. Und dann haben die praktisch schon selber angefangen zu zeichnen und so. Also es war dann irgendwie so ein dynamischer Prozess. Und das Lustige war halt an dem Projekt so ein bisschen, also wo dann die Freigabe vom Frank Lau King kam, also vom heutigen Chef aus Amerika, da waren dann so, echt, bauen wir jetzt wirklich? So, also diesen, also am Anfang war das alles so ein bisschen konzeptionell und ja, und dann irgendwann, ja, tatsächlich, da wird gebaut, da rollt der Bagger, ne? Da muss man ja noch zwei Gebäude abreißen und so weiter. Und dann irgendwann, ja, war das so ein dynamischer Prozess, wo die Kollegen dann eigentlich auch Spaß dran hatten und heute eigentlich auch bei anderen Baumaßnahmen immer mitwirken möchten. Ja, also wir haben in Frankreich eine große Maßnahme in Planung. Also 5-Jahresplan, wir machen immer 5-Jahrespläne. Also für jede Liegenschaft gibt es immer 5-Jahrespläne, auch mit den zugehörigen Investitionen. Und ja, da haben wir, denke ich, schon einen ganz guten Prozess etabliert dann. Ja.
Klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Ich meine mich zu erinnern, vielleicht habe ich es falsch verstanden im Vorgespräch, als wir da waren, dass du sagtest, dass es durchaus Stimmen aus der Mitarbeiterinnenschaft gab, mit, dass die quasi mit, das wird eh nichts, so von wegen, mal schauen, ob wir überhaupt hier einziehen, ob überhaupt gebaut wird. Und auch so ein bisschen, hast du was erzählt oder angedeutet, dass ihr habt die ja befragt und mit ins Boot geholt und haben die wirklich alle so bereitwillig da ihr Wissen bereitgegeben?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Also bevor wir gebaut haben, war, glaube ich, Wissen, also so Detailwissen, ja, wie, was muss ich bauen, damit ein Magnetsystem betrieben wird, nicht wirklich verschriftet. Natürlich für den Kunden schon, das ist das sogenannte Site-Planning. Also wenn man ein Druckersystem kauft, kriegt man ein 300-seitiges Pamphlet dabei, da steht dann drin, welche Umgebungsluft und so weiter man halt braucht. Und wir mussten das erstmal für uns überhaupt übersetzen. Ne? Was steht da drin? Sind die Anforderungen wirklich so, wie sie sind? Und da haben wir dann angefangen, praktisch uns Mitarbeiter rauszusuchen, die ein sehr gutes Wissen haben, die auch schon Jahrzehnte bei Bruger sind. Bei uns war es jetzt hier der Dani Baumann aus der Schweiz. Und der war ich die ganze Zeit mit dabei und er ist eigentlich ein Experte für Site-Planning. Und der hat es dann ja uns erklärt, ne? So, was bedeutet das? Was bedeuten Vibrationen für die Systeme? Ne? Also, oder wie muss eine Bodenplatte ausgestattet sein, damit die Schwingungen im Gebäude weniger werden, damit wir die Systeme auch aufbauen können, etc. Da geht es ja ganz viele Themen: Magnetfelder, Vibrationen, Schwingungen, Temperaturschwankungen und so weiter. Spielt ja alles ein. Und das hatte man dann verschriftet, hat dann versucht. Ja, ich praktisch ein für den Fachplaner, ja, wie so eine Anleitung, ne? Also wir brauchen die und die Kälte und so weiter. Weil die Fachplaner an sich haben ja dann irgendwann auch gesagt, boah, stimmt das alles? Funktioniert das alles? Das müsst ihr uns sagen. Normalerweise sagt ja der Fachplaner, ihr braucht die und die Kälte. In dem Fall war es tatsächlich umgekehrt. Wir haben praktisch unsere internen Experten genommen und denen praktisch die Informationen zusammentragen lassen und das hat dann der technische Gebäudeausrüstungsfachplaner dann praktisch einfach übernommen. Also das Planungsrisiko, was die Systeme angeht, lag bei uns. Und deswegen hatten wir auch zum Beispiel für ein Magnetsystem ein Mockup gebaut. Also wir haben praktisch eine kleine Box gebaut, wo dann wirklich ein echter Magnet drin steht. Und den haben wir dann ja getestet. Den haben wir 6 Wochen lang getestet und dann kam da Dani aus der Schweiz vorbei mit seinem ganzen Messequipment für 100.000 Euro und hat dann alles gemessen und hat dann gesagt, ja, so dürft ihr es bauen. Und das haben wir dann zigmal dann gebaut und läuft bis heute.
Okay, dann lass uns mal rüberschwenken, ein bisschen weg von der fachlichen Ebene, sondern auch
Ja.
das, was quasi unsere potenzielle ZuhörerInnen schafft, die auch in großen Unternehmen arbeiten, die quasi von A nach B umziehen oder sonstige Change-Prozesse vor sich haben. Quasi, was waren da so die in Anführungsstrichen menschlichen Herausforderungen? Wie seid ihr denen begegnet und hast du dann am Ende Tipps
Ja.
für uns?
Also, was ganz wichtig ist, es muss ja, also es wird ja eine Arbeitgeberseite geben und sage ich mal eine Arbeitnehmerseite. Also das wird es ja in irgendeiner Form ja immer geben. Also ganz wichtig ist, dass es sollte, also aus meiner Warte raus, es sollte keine Geschäftsführung in diesem Kreis drin sein, sondern es sollten auf der Arbeitgeberseite sollte ein, ich sag mal, Vertrauter sein, der auch die Firma versteht. Also es sollte jetzt kein Externer sein oder irgendwie, keine Ahnung, gerade 3 Monate dabei, das wird nicht funktionieren, sondern es muss einer dabei sein, der so ein bisschen das Feeling kennt, die Firma kennt, wo will auch ein bisschen die Firma hin. Und so ein Vertrauten, ich würde es mal einfach Vertrauten nennen. Das war in dem Fall der Cedric Lovely und meine Wenigkeit. Und auf der Arbeitnehmerseite hatten wir natürlich einmal die angesprochenen Teamleiter, die halt Experten aus den verschiedenen Bereichen und natürlich auch der Betriebsrat, wenn es einen gibt. Ja, weil da gibt es natürlich Themen, die muss man besprechen, also Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie und so weiter. Und dann hat man genau, die wurden dann bestellt. Und wichtig ist natürlich, dass die auch wirklich das nicht nebenher machen. So, Motto 1 Stunde am Tag oder so, das funktioniert nicht. Also natürlich je nach Volumen. Also ich habe das Vollzeit gemacht zusammen, weil wir natürlich auch regelmäßig Reportings ausgetauscht haben. Also wir haben immer, also jede 6 Wochen oder alle 2 Monate ein Slide Deck gemacht, wo dann der Arbeitgeber, also der Arbeitgebervertreter, nenne ich es jetzt einfach mal, praktisch die Punkte reingeschrieben hat, was wie ist der Stand, wie sind wir von der Timeline her, also so ein bisschen auch wirtschaftlich natürlich. Und dann hat der Arbeitnehmer die andere Seite gehabt und die konnten auf die Pläne schauen. Also die hatten freien Zugriff, da war auch nichts reglementiert, sondern jeder hat immer den gleichen Planstand gehabt, also wir haben einen Planserver öffnet, die haben dann Zugänge gehabt, da konnten sie sich runterladen. Das heißt offene Kommunikation, ne? Also offene Kommunikation, die Leute sind bekannt, die Leute sind vor allem auch ansprechbar. Und was natürlich auch wichtig ist, ist natürlich immer Feedback, ne? Also wenn ich von einem Kollegen was ich so, mach mal ein Beispiel, mach mal ein Labor, S2-Labor, und dann sagt der Kollege, nein, er hätte statt 4 Steckdosen gerne 6 Steckdosen. Dann war natürlich wichtig für ihn, dass die 6 Steckdosen ja auch gebaut werden. Das heißt, man hat ihm dann den Planus zugeschickt und gesagt, hier, guck, sind 6 Steckdosen eingeflossen. Also das heißt, man muss einen gewissen Austausch haben, also auch auf Arbeitsebene. Und das haben wir natürlich alles dokumentiert über die gewisse Planungszeit hin. Also, und haben das natürlich dann regelmäßig auch der Geschäftsführung ja, berichtet. Und da hatten wir uns halt eine Matrix gemacht. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an. Die Geschäftsführung kann natürlich immer überstimmen, ja. Aber wir hatten uns so ein bisschen Leitlinien gesetzt, dass zum Beispiel die Geschäftsführung jetzt nicht über den Boden spricht oder über die Wand oder über das Farbkonzept, sondern geht es eher um wirtschaftliche Sachen. Da hat man so eine Matrix gemacht und dann war es eigentlich dem Team vorbehalten, dass man den Boden mit den Kollegen abstimmt, nicht mit der Geschäftsführung. Also es gibt hier oft so, vielleicht ein Beispiel, will jetzt auch niemand so nahe treten, ein Bankvorstand, der hätte jetzt gerne einen dunklen Eichenholzboden. Ja, so. Also das gibt es halt bei uns jetzt nicht, aber wir hatten da gesagt, okay, solche Themen, die lassen wir der Geschäftsführung völlig außen vor. Also gestalterische Funktionen oder so, hat die Geschäftsführung gar nichts mehr zu tun gehabt. Und das macht halt die Kommunikation wesentlich einfacher, wie wenn ich jedes Mal dann noch über die Geschäftsführung gehe. Ja, dann überlegen die sich irgendwas Schlaues, dann kostet es nachher 100.000 Euro mehr und dann muss man noch einen Nachtrag produzieren. Also man hat dann versucht, wirklich auf Arbeitsebene die wichtigen Sachen nach oben hin, also meistens wirtschaftliche Faktoren, aber den Rest wirklich mit dem Team und den Bestellten. Und das ist dann praktisch nach unten dann durchgesickert. Und da war es halt wirklich wichtig, nicht einfach nur mal so nebenher, sondern wirklich konzentriert drauf, weil es spart natürlich auch Ressourcen nach extern. Ja, also wenn man natürlich das nur nebenher macht, das wird nicht gehen. Also das Bauvorhaben, was wir hier jetzt insgesamt auf dem Campus haben, das liegt irgendwo zwischen 40 und 50 Millionen Euro, die wir so nach und nach investiert haben. Das geht einfach nicht, weil dann braucht man einen extern, der kostet ja auch Geld, der versteht aber Ruko wieder nicht. Und dann hat man wie so ein Quirl. Und da lieber jemanden nehmen, der sich bereit erklärt, es zu tun. Ja, und dann auch von, sag ich mal, von der Geschäftsführung und auch von der Arbeitnehmerseite her akzeptiert ist. Das ist halt wichtig. Hat natürlich auch eine gewisse Zeit gedauert. Also bei mir ging es jetzt auch nicht von heute auf morgen. Also ich denke mal, so ein halbes Jahr braucht man ein bisschen Vertrauensvorschuss. Und dann, ja, dann, also das Beste ist halt, man muss sich halt in den Punkt versetzen, dass es dynamisch wird, dass die Kollegen wissen, sie können mitarbeiten und die Sachen werden eingeflossen. Ich glaube, wenn sie zu einem Punkt kommen würden, wo sie merken, dass was sie wollen, gar nicht umgesetzt wird, dann hat man da ganz schnell einen Break.
Und
Also,
hattet ihr irgendwelche Konfliktsituationen, über die du sprechen darfst?
ja, also natürlich. Also es gibt natürlich Qualitäten, also gerade im Laborbau. Also wir haben ja ziemlich viele Labore hier und das muss man sagen, ist natürlich einer der aufwendigsten Maßnahmen. Also da kann man also wirklich Geld ausgeben. Da ging es manchmal um die Qualitäten, ja. Also da war dann halt so, ja, ich hätte gerne einen Schrank aus Aluminium, ja. Wir hatten jetzt aber nur HPL, also eine ganz normale Schichtdruckplatte. Da ging dann natürlich schon so ein bisschen auseinander. Dann gab es halt Argumente, ja, warum nicht mehr jetzt eine Keramikarbeitsplatte anstatt irgendwas anderes. Und da gehen natürlich die wirtschaftlichen, ja, also da geht manchmal so ein bisschen Budget versus Vorstellung auseinander. Und da hat es vielleicht ja schon an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen gehakt.
Und sind dann alle von Rheinstetten hierher mitgekommen?
Also natürlich wäre jeder mitgekommen, aber es gab natürlich auch ein paar Sonderfälle, ja, kann man schon so sagen. Ja, da gab es halt Mitarbeiter, die dann vielleicht nicht so Lust hatten, dann mitzugehen, ja, die dann vielleicht das Unternehmen auch verlassen haben, ja.
Und wie seid ihr damit umgegangen? Weil das könnte ja quasi unsere ZuhörerInnen auch treffen, so dieses, wie hat sich das gezeigt und wie seid ihr
Also es
damit
hat sich
umgegangen?
meistens relativ früh gezeigt, durch Ablehnung oder so Motto, ich sag euch ja gar nicht, was ich eigentlich haben will, so. Also man merkt dann relativ schnell, haben die Leute Lust drauf oder nicht. Also meint, irgendwann müssen die Informationen zusammengetragen werden. Da kann zum Beispiel auch sein, dass ein Ansprechpartner einfach ausgetauscht wird, dass man sagt, okay, wir müssen leider jemand anderen nehmen, weil wir die Informationen nicht schnell genug kriegen. Das hätte ja auch den ganzen Entwicklungsprozess dann auch verhindert. Und da ist halt jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, also ich sag mal, man kann zu einem gewissen Punkt kann man die Leute mitnehmen und so, aber wenn dann irgendwann ein Punkt kommt und man merkt dann, also wenn man mich kennt, weiß man, ich rede nicht um den heißen Brei, dann hat man wirklich halt auch mal gesagt, sag mal, hast du überhaupt Lust auf das Projekt? Also klare Ansprache, ja, so möchtest du überhaupt da teilnehmen an dem Ganzen? Und dann kam dann relativ schnell raus, nee, also er will einfach nicht. Und dann sagt, okay, dann sei mir nicht böse, dann müssen wir dich leider aus dem Team rausnehmen, weil sonst kommen wir ja auch nicht weiter. Und da ist halt oft so, der Mitarbeiter, der dann verlassen hat, leider, der war letztens da. Und ist halt durchgelaufen, er hat doch nicht so schlecht. Ja. Das ist halt immer so eine Frage, ja. Wir hatten das schon, also es waren so, ich denke, so drei, vier Personen, die ein bisschen, ja, also die man ein bisschen mehr bearbeiten muss oder überzeugen, ich nenne es mal überzeugen musste, dass es eine gute Sache ist. Jetzt im Nachhinein war es noch viel mehr als eine gute Sache, weil ich meine, die Gebäude brauchen 78% weniger Energie wie vorher. Also allein die Tatsache, dass wir natürlich wesentlich effizienter sind und alles viel schöner ist, aber wenn ich mir überlege, wir müssen heute noch Rheinstätten betreiben, das wäre energetisch, wäre das nicht schön. Also das wäre total unwirtschaftlich und so. Und ich meine, getrieben, also ich sag mal einmal im negativen Sinne durch Corona, aber einmal durch die Energiepreisveränderungen, würde ich sagen, das war das Beste, was man je machen konnte. Ja, man kann über Großraumbüro, Einzelbüro und so weiter immer noch streiten. Das wird man nie richtig finalisiert bekommen. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es ist das Beste, was wir machen konnten. Auch die Konsolidierung und auch die Arbeitswelten, dass halt die Entwickler mit der Software alle auf einem Stockwerk sitzen, die Gebäude nicht wechseln müssen, die Kunden sich wohlfühlen. Ja, und das fängt ja jetzt auch mehr an. Also wir hatten jetzt eigentlich in diesem Jahr schon fast über 600 Kunden hier am Standort. So 100 Kunden pro Monat, ja, die werden hier durchgeführt, sind alle happy und so weiter. Und selbst die Kollegen, die damals in den Teams dabei waren, die schwärmen heute auch davon. Ja, also wie war der Entwicklungsprozess, wie haben wir das gemacht? Und ja, die schwärmen auch noch, ja, also, und ich sag mal, eine Handvoll wird es immer geben. Und ich meine, da hilft dann so eine gewisse Weise, eine gewisse Vorbereitungszeit, bisschen Change Management, bisschen Ansprache, ja, man vielleicht auch mal ein Rendering, hey, so wird dein Arbeitsplatz nachher aussehen. Aber es ist ja leider so. Es gibt immer eine Handvoll, die man nie richtig mitkriegt oder mitnimmt. Und ja, ich denke, das ist dann halt so. Ja.
Und wenn du sagst, ein bisschen Change-Prozess, habt ihr da externe Hilfe oder so gehabt? Oder wie habt ihr das begleitet?
Ja, wir hatten, also was die Arbeitswelten angeht und auch Möbelauswahl und so, hat man schon Hilfe. Also wir hatten uns da von einem größeren Möbellieferanten natürlich auch Hilfe geholt, weil die natürlich auch gewisse Erfahrungen sammeln. Ich sag mal so, wir hatten uns dann irgendwann, so zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade die Möbel angehe, wir hatten uns mal auf einen guten, modernen Standard geeinigt. Wenn ich jetzt, sage ich mal, also ich denke, Startups, die heute beginnen, die haben ganz andere Möbel. Ne? Die sind wahrscheinlich viel mehr Farbe, viel mehr flippiger und so weiter. Wir haben da eigentlich so einen mittleren Mittelweg, also einen guten Mittelweg gefunden. Und dann haben es eher so ein bisschen soft gemacht, auch von der Tischform her. Also ganz normal quadratisch praktisch gut. Und ja, man braucht schon ein bisschen Hilfe, vor allem halt, was zurzeit halt wichtig ist, halt, was ist lieferbar, wie schnell ist es lieferbar, ja, und ich sag mal, die Themen höhenverstellbar und so weiter, das wollen wir, glaube ich, heutzutage nicht mehr drüber reden. Die Sachen müssen höhenverstellbar sein, die müssen alle blendfrei sein, die müssen alle gewisse Arbeitsstättenrichtlinien einhalten, die Beleuchtung muss gut sein. Ja, und was natürlich dazu kommt jetzt, klar, weil wir befinden uns jetzt nicht jetzt an der Bushaltestelle, wo jetzt einfach der Bus anhält und sagt, okay, wir kommen nicht weiter, das verändert sich. Poker verändert sich jetzt wieder. Ja, jetzt wird das Thema Shared Response eingeführt. Das heißt, wir haben jetzt wieder den Änderungsprozess. Der betrifft zwar nicht alle Mitarbeiter, also alle Mitarbeiter im Sinne, sie dürfen zwar bis zu 2 Tage oder 3 Tage zu Hause bleiben und von da aus arbeiten, aber betrifft halt mich wieder. Wir müssen Büros umgestalten, wir müssen eventuell die Anordnung und deswegen gerade auf die Möbel nochmal zurückzukommen, die müssen halt flexibel einsetzbar sein. Ja. Also das ist jetzt nicht alles verschraubt, sondern man kann die nehmen, man kann die schieben, man kann die an andere Orte, an andere Orte stellen und vor allem da ist halt wichtig bei der Planung, dass halt der Deckenspiegel, also die Beleuchtung, neutral ist. Also die praktisch überall ist die Beleuchtung gleich im Raum, so dass sie den Tisch auch umdrehen kann. Weil früher war es ja so Standard, dass man natürlich über dem Arbeitsplatz eine Lampe hatte. Das sollte man nicht mehr machen, den Fehler. Also wirklich flächendeckende Deckenspiegel machen. Das ist so ein bisschen technisch jetzt. Und das dann, ja, dass man halt flexibel ist, weil man weiß nicht, was kommt. Ja, tendenziell würde ich sagen, dass halt der also der Homeoffice-Anteil zunehmen wird. Und die Arbeitswelten sich ein bisschen ändern. Also wir haben mehr dann auch ein Buchungsprogramm für die Arbeitsplätze. Das heißt, Mitarbeiter dürfen sich dann selbst ihre Arbeitsplätze buchen, auswählen. Und dann gibt es halt bei der Software so eine Favoritenliste. Da kann man auch praktisch seinen Lieblingskollege dann als Favoriten setzen. Und dann kann man halt schauen, wo sitzt der? Dann kann ich mich zu dem setzen. Oder man kann halt Teams bilden, wo dann die Kollegen dann sich zusammensetzen können, wenn zum Beispiel verschiedene Abteilungen, was ja bei uns auch gibt, zusammenarbeiten müssen. Ja.
Und jetzt so quasi nochmal auf die menschliche Ebene
Ja.
geguckt, quasi mit, wie seid ihr hier eingezogen? Und du sprachst am Anfang davon, naja, da gab es schon ein bisschen Kritik, die sei jetzt verstummt. Wie habt ihr die Teamdynamik aufgefangen oder wie hast du sie auch erlebt?
Genau, also die Mitarbeiter, die praktisch mit dem Projektteam dann gesprochen haben, die hatten dann die Aufgabe, praktisch ihre Teams aufzufangen. Und da war es dann so, dass die Teams sich selbst organisiert haben. Da wurde man manchmal auch dazu eingeladen, wenn es dann wirklich um technische Details ging. Ja, und dann hat man halt, haben die diskutiert. Also das heißt, wie wir auf, sag ich mal, auf höherer Ebene diskutiert haben, die auch natürlich auch in den Teams diskutiert. Da haben wir natürlich die gleichen Verhaltensleitfaden gesagt, okay, es darf jeder alles einbringen und so weiter. Da war es natürlich wichtig, ja, Verständnis, also es steht immer ganz vorne dran, dass Verständnis für die Themen da sind. Und also wir hatten natürlich, wir haben große Abteilungen, also wir haben manche Abteilungen, die haben über 100 Mitarbeiter. Da haben die Kollegen sich dann irgendwo aufgeteilt. Also da hat dann ein Teil die Arbeitsplätze gemacht, der ein Teil hat dann Laborbereiche betreut, die haben sich dann so ein bisschen aufgegliedert. Und irgendwann gab es dann ein Organigramm, wo man dann genau sehen konnte, okay, die Abteilung, die 4 Mitarbeiter machen nur die Labore, dann hat man den angesprochen. Das haben die aber aus eigenem Interesse gemacht, weil natürlich irgendwann mal war es dann schwierig, wer macht was, ne? Also man, auch für die Fachplaner war es dann wichtig, weil die haben sich dann durch untereinander dann schon ausgetauscht. Ja, und das, ich weiß nicht, also ich könnte jetzt nicht beurteilen, wie das mit anderen Firmen läuft. Also bei Bruker, weil wir natürlich sehr entwicklungsgetrieben sind, für die war das eine Freude. Ja, und ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt halt in den, was ich Lebensmittel verarbeite, in den Betrieb, da könnte ich es mir schwierig vorstellen, weil natürlich die Arbeitsplätze ganz anders gestaltet sind. Aber ich denke, wie wichtig war halt, dass sie halt offiziell daran teilnehmen durften. Ja, also es war jetzt nicht so, dass sich da Leute eingeschlichen haben, sondern die waren wirklich namentlich benannt und haben auch von allem profitiert dann, ne? Ja. Das ist halt eher das Wichtige und ja, und deswegen muss man die Firma kennen. Also das darf auch kein Externer machen. Also da, das macht gar keinen Sinn.
Wie würdest du eure Kultur beschreiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, nach 6 Jahren Drucker, widerspricht sich vielleicht ein bisschen, also konservativ modern. Also konservativ im Fall von, sag ich mal, ja, so vom, ich nenne es mal Zusammenleben, so ein bisschen, so schon ein bisschen, ja, also ja, ist schon konservativ. Aber doch modern, weil unsere Produkte halt modern sind. Also man hat immer so ein bisschen, also konservativ muss ja nicht schlecht sein.
Nö,
Also
nö.
deswegen, also ich würde sagen, ja, das ist vielleicht so konservativ modern. Wir müssen ja immer modern sein, also auf dem neuesten Stand der Technologie. Deswegen wirkt das durch das Produkt natürlich immer so ein bisschen in die Firma rein. Auch gerade die neue Arbeitsfelder oder neue Unternehmen zu uns stoßen oder wir auch Unternehmen kaufen, dann kommt immer wieder neuer Wind rein. Ne? Und wir sind natürlich global aufgestellt, also wir haben ja, hier in Niederlande, in Madrid überall auch Firmen. Und deswegen würde ich sagen, einerseits konservativ, so vom, ja, so vom Inneren her. Ja, genau. Also es betrifft, glaube ich, ganz gut, ja. Ja.
Ihr seid auch alle per Du, hast du, glaube ich, gesagt,
Ja.
ne? Das ist
Wir sind
genau.
alle per Du, genau. Wir haben auch die Möglichkeit, direkt mit der Geschäftsführung zu kommunizieren. Das gibt's halt, denke ich, auch nicht in allen Firmen. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, ja, auch mal an der Feier oder so, auch wirklich mal mit dem Präsidenten zu reden oder so. Das ist, pflegen hier eigene sehr offene Kultur. Ja, man muss halt, also, ich sag mal so, Bruco ist nicht für jeden was. Das merkt man relativ schnell. Man muss ein bisschen Durchhaltungsvermögen haben, würde ich sagen. Ich würde sagen, jeder Mitarbeiter oder Kollege, der hier arbeitet, sind meistens als sehr gute Experten. Und das ist natürlich klar, wenn viele Experten aufeinander sind, da kann es natürlich auch, ja, es wird viel diskutiert. Ja, wie gestalte ich die Platine? Wie gestalte ich das Produkt? Wie muss das aussehen? Was ist so der neueste Stand und so weiter? Ich meine, da geht es immer irgendwie ab. Ich finde das natürlich auch dynamisch. Ja, ist alles dynamisch. Ein neues Produkt auf den Markt kommt, dann sieht der Prototyp natürlich aus wie ein Klotz und danach kommt ein cooles Produkt raus, weil es dann erstmal durch Produktdesign gegangen ist. Ja, und das ist ja halt dieser Zusammenspiel. Ich meine, und da diese Dynamik, das ist halt nicht für jeden. Also wenn man wirklich strukturiert, also extrem strukturiert arbeiten muss, dann würde ich sagen, ist vielleicht Programm nicht der richtige.
Okay, und seid ihr auch sehr agil dann entsprechend? Also nutzt ihr auch so Sachen wie Scrum und
Ja.
nutzt ihr auch OKR oder so?
Ja, also die, klar, das machen natürlich die Abteilungen, gerade R&D und so weiter, die verwalten sich dann natürlich auch, weil wenn da natürlich gewisse Produkte entwickelt werden, dann durchlaufen die natürlich einen gewissen Prozess, was natürlich dokumentiert werden muss und so weiter. Und da haben die natürlich schon ihre Tools. Ne? Ja, also das, ist natürlich schon so bei uns ja natürlich auch. Wir haben natürlich, wenn wir also Bauprojekte haben, dann haben wir meistens sehr straffe Vorgaben. Also zeitlich und natürlich wirtschaftlich. Also da, und da wird dann auch, also ein neues Bauprojekt, dann wird man eingeladen zur Geschäftsführungssitzung und dann muss man sich da präsentieren. Hat natürlich immer Vor- und Nachteile, aber ich sag mal so, Erfolge werden immer gefeiert. Auch Misserfolge werden gefeiert. Aber
Das war meine nächste Frage gewesen. Wie ist eure Fehlerkultur und woran könnte man erkennen, ob ihr eine habt und wie sie aussieht?
das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt mal von meinem Bauthemen und von meinen Projekten, die ich mit den Kollegen mache, also ich denke, die Fehlerkultur ist bei uns ist auf jeden Fall da und man geht da offen mit um. Ich denke gerade bei den, also wenn wir bauen, dann merkt man es relativ schnell, weil die Kollegen unzufrieden sind. Keine Ahnung, zu wenig Platz, nicht zu schön oder zu wenig Steckdosen und so weiter. Merkt man relativ schnell. Wenn man natürlich, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste jetzt ein Magnetsystem oder ein Messsystem entwickeln, da haben wir natürlich ein bisschen andere Parameter. Da geht es natürlich sehr ins Wissenschaftliche rein. Da ist natürlich wenig Spielraum für Fehler. Und deswegen haben wir natürlich auch gewisse, also im Unternehmen gewisse Stufen, wenn natürlich bis ein Produkt rauskommt, das dauert Jahre. Und wird natürlich immer weiterentwickelt, aber dafür haben wir natürlich auch eigene Abteilungen, die dann die Systeme wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Und ja, und aber ich denke, Fehlerkultur, also so was ich also für mich jetzt sagen kann, also es wird hier niemand in Pranger gestellt, sondern es wird offen damit umgegangen, weil bringt ja nichts. Ja. Und ja, also kann ich jetzt nur positiv sagen. Und ich bin mir mal, ich jetzt sagen, das Budget mal vielleicht leicht überziehen, dann jetzt auch nicht gerade geknödet. Also.
Das ist doch gut. Und
Ja.
was war dein persönlicher größter Fehler, aus dem du am meisten gelernt hast?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich gerade mal überlegen. Ich würde sagen, also ich kann mal so sagen, kommunizieren hilft. Also, wenn man versucht, was zu verdrängen, vor allem wenn man halt sehr viele Augen auf eingerichtet sind, das wird nicht funktionieren. Ich bin ja auch im Betriebsrat, und also ich würde sagen, lieber offen kommunizieren, Fehler zugeben, vielleicht auch mal Entschuldigung sagen. Ja, es gibt ja Möglichkeiten oder es gibt ja ab und zu mal Situationen, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist. Dann würde ich wirklich sagen, an die Leute rangehen und sagen, hey, tut mir leid, war nicht so gemeint und man versucht sich da so ein bisschen einzuschränken. Ich glaube, Sachen wegignorieren oder so, das funktioniert, denke ich, grundlegend in der Arbeitswelt nicht. Gut, ich habe natürlich jetzt weil ich mit sehr vielen Kollegen zu tun habe, man muss halt sehr offen sein, auch gegenüber anderen Kulturen natürlich. Und was mich sehr freut, bei Rugol, ja, also wo ich angefangen habe bei Bruker, waren wir, glaube ich, 76 Frauen, also nicht mal 10%. Ja, es ändert sich zum Glück. Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 25%. Das ist super. Ja, und dadurch ändert sich natürlich die Kultur natürlich auch ein bisschen. Das muss man ganz klar sagen. Wir waren früher Männerverein und jetzt nicht mehr. Deswegen ändert sich natürlich die Kultur auch ein bisschen. Wir haben auch eine Initiative, die Women at Bruker. Und ja, die haben halt andere Themen. Und ich denke, dadurch wird natürlich so diese, also wenn man nochmal auf die Fehlerkultur kommt es anders. Also das wird sich sehr stark verändern. Und finde ich auch gut so. Also bisschen Diversität. Und wir haben natürlich auch viele Kollegen aus dem Ausland. Ne? Also wir sprechen meistens Englisch oder wir E-Mail-Verkehr ist oft Englisch. Von daher, ja, da ändert sich ja dann auch nochmal so wie geht man mit Fehlern um, ne? Weil ich denke, viele Kollegen, die aus dem Ausland kommen, die sehen es manchmal etwas entspannter oder anders. Ja, also da wird ganz anders kommuniziert und das klappt natürlich auch feiner. Ja.
Und noch ein anderes Thema, was aber euch alle auch betrifft. Wie geht ihr um mit dem Thema Vereinbarkeit? Also auch jetzt so Vaterschaftsurlaub, Mutterschaftsurlaub, Elternzeit?
Ja, wird genommen. Also so wie ich es mitkriege, wird es regelmäßig genommen. Ja, also das Thema, ja, also ich denke, wenn man sich richtig organisiert, sind Überstunden jetzt nicht die Regel. Also man muss sich halt organisieren. Das ist halt immer so ein bisschen Eigenschutz, so ein bisschen. Aber also wir haben das Thema im Fokus. Leider habe ich da noch keine Lösung, dass man halt auch irgendwie eine Möglichkeit schafft, irgendwie ja Raum für Kinder oder für so Themen, also Vaterschaftsurlaub nehmen und so, ist alles kein Problem. Das ist alles geregelt, das kann man auch machen. Das haben auch Kollegen oder direkte Mitarbeiter von mir auch schon gemacht. Das ist kein Thema.
Auch mit Arbeitszeiten dann, dass sie dann vielleicht auch die Care-Arbeit leisten können oder die Kids abholen können von Kita oder
Ja,
so.
das wird schon. Also wir haben ja keine Kernarbeitszeiten mehr, sondern wir haben Funktionsarbeitszeiten eingeführt. Ja, da kann man, also ich würde sagen, aus meiner Erfahrung raus, man kann sich sehr frei einteilen. Also es gibt viele Kollegen aus der Entwicklung oder so, die kommen halt auch erst um 9. Es gibt aber auch Kollegen, die kommen um 7. Also da würde ich sagen, da ist pro Gott sehr offen. Also wir haben da eine sehr offene. Es ist nicht so, dass wir wirklich alle machtnah sind oder so. Also die Gebäude sind grundsätzlich von 7 bis 19 Uhr auf.
Und habt ihr eine Betriebskindertagesstätte? Das würde
Nee,
sich ja vielleicht
das
schon
haben wir,
anbieten.
noch nicht, nee. Nee, das wäre aber auch noch so ein Zukunftsprojekt. Ich sag mal so, es ist in den Ohren der Geschäftsführung, ist es auf jeden Fall platziert. Man muss halt immer gucken, wie man sich entwickelt, aber jetzt aus meiner wirklich persönlichen Warte heraus wird man sich über die Jahre da nicht verschließen können. Also ich denke, das wird in irgendeiner Form oder mit einer Kooperation oder so kommen. Weil ich denke, der Standort wird auch noch weiterhin ausgebaut, wird weiterhin interessant bleiben. Und deswegen denke ich, irgendwann wird der Tag kommen.
Ihr habt ja noch ein bisschen Platz.
Ja, also Fläche hätten wir noch, also 3000 Quadratmeter Grund haben wir noch. Ich denke, da wird irgendwie,
Schöne
also ich
Spielwiese.
sage mal, ich würde es mir auf jeden Fall für das Unternehmen wünschen.
Okay. Cool. Wenn du jetzt nochmal an deine ganze Zeit bei Europa denkst und auch diesen Change, also mit dieser Planung und dem Umzug und was da alles an Höhen und Tiefen gab, was hättest du gern vorher gewusst, was du jetzt anderen als Tipp mitgeben könntest?
Ja, also ich sag mal, muss ich ein bisschen eine Strategie. Also wenn man, klar, man hat sein Fachgebiet, man ist ausgebildet, man hat eine gewisse Vorerfahrung und so weiter. Man muss sich bei Brokern eine Nische suchen. Also wo man glücklich ist, wo man halt auch sein ganzes Potenzial ausspielt. Man muss vielleicht auch mal Nein sagen. Ja, also man muss so ein bisschen schauen. Ja, Nische ist, glaube ich, wichtig. Ja, also das trifft es eigentlich ganz gut. Also bei Bruker anzufangen und keine Vorstellung zu haben, was ich, also wo mein Herzblut drin steckt und so weiter, und dann ja, dann schwimmt man so mit, würde ich sagen, nee, ist nicht so gut. Sollte man sich vorher überlegen, vielleicht auch schon direkt im Vorstellungsgespräch oder beim Vorgesetzten dann platzieren, so, hey, ich habe keine Ahnung, ich bin totaler Platinfreak oder so, habe da Erfahrungen und deshalb wirklich rausheben, weil ich bei Bruker würde ich sagen, jeder hat ein Plätzchen. Ja, wir haben eine große, große Firma. Also es gibt, wenn es jetzt, sage ich mal, bei der Biospin jetzt nicht klappt, dann klappt es vielleicht bei der Optik. Und da so ein bisschen über die Grenzen hinaus gucken, wo so die Schwerpunkte sind. Ja, und weil wir brauchen halt oft nicht so den Allrounder, sondern wir brauchen eher den Experte und das wirklich auch kommunizieren. Ja, und auch wirklich an die Abteilungsleitung rangehen und sagen, hey, können wir nicht gemeinsam gucken, dass wir da hinarbeiten? Also das, ich sag mal, so ein bisschen für sich so einen eigenen Businessplan machen, ne? So, also ich, wo ich bei Bruker angefangen habe, war für mich wichtig, dass ich einen Arbeitgeber habe, wo ich ein langjähriges Ziel habe. Also, sag mal, 15 Jahre. Also ich habe ja schon bei ein paar Firmen gearbeitet und da war halt immer so die Durchschnittszeit 4 Jahre. Das wollte ich jetzt aber für mich eigentlich nicht mehr und habe das dann auch relativ schnell kommuniziert und gesagt, hey, machen wir doch einen 5-Jahresplan und dann nochmal einen 5-Jahresplan und so weiter. Genau. Und das bietet halt Bruker sehr gut, dass man wirklich auch für sich planen kann. Und es gibt immer neue Produkte, es gibt immer neue Erfindungen, neue Patente und da findet man dann schon seinen Weg. Und man muss halt dranbleiben, ja, interessiert sein. Das ist wichtig, denke ich.
Und wenn jetzt von unseren ZuhörerInnen jemand kennt oder selber denkt, klingt interessant der Laden, sozusagen,
Broker.com, genau.
was sucht ihr? Was wären gute Bewerbungen?
Also ich würde sagen, wir suchen alles.
Aha.
Also ja, das kann man pauschal gar nicht so ein bisschen sagen. Also ich denke, also wir haben sehr viele Stellen draußen. Also bei uns geht es wirklich vom Ingenieur, Doktor, Chemiker, MTA, also medizinisch-technische Assistent, weil die in der Regel in den Laboren auch die Proben vorbereiten. Also ich würde sagen, wir decken fast alle Berufsbilder ab. Wir bilden ja auch aus, jetzt auch vermehrt wieder, was ich sehr gut finde. Und also wir haben alles, wir haben vom Goldschmied, die wir brauchen für gewisse Lötarbeiten, haben wir alles. Also vom Elektriker, Doktor, alles, Chemiker, Physiker. Kommt immer darauf an, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Produktion und Entwicklung. Das ist natürlich so ein bisschen, wir haben natürlich auch viele Service-Mitarbeiter. Natürlich auch Kollegen in der Hotline etc., die natürlich auch unsere
IT.
IT natürlich auch, ganz klar, eigene IT noch. Genau, und klar, und da, also ich denke vielfältig, ja, auch initiativ bewerben. Es ist dann oft, dass halt Stellen erst geschaffen werden, wenn man sie halt auch kennt. Also wir haben jetzt auch eine Kollegin, die für die interne Kommunikation zuständig ist, ja, wo man einfach ja, die Kommunikation im intern, weil das ja das, was man praktisch auch nach innen tragen möchte, natürlich auch, ja, formschön dann verpackt ist, dass natürlich auch jeder versteht, natürlich für allen Sprachen dann auch und so weiter. Und ja, also ich denke, da findet jeder sein Plätzchen. Ja. Wenn man Poker kennt, das muss man ja immer so ein bisschen sagen.
Einen Schritt haben wir jetzt getan und
Ja,
haben
auf jeden
euch ein
Fall.
bisschen vorgestellt. Und danke für die Einblicke auf jeden Fall und für die Kurzweiligkeit. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, aber du denkst, das sollte die Welt noch unbedingt über dich oder über Bruker wissen?
Also vielleicht, um so einen Broker vielleicht ein bisschen hervorheben zu wollen, wir investieren sehr viel Geld. Wir haben jetzt auch zwei schöne neue Bauprojekte, aber die natürlich gerade in aller Munde sind wegen Energieeinsparung und so weiter. Also wir werden hier am Standort 4 Millionen Euro für eine große PV-Anlage investieren, wo wir ca. 40% regenerativ ja, produzieren können. Und wir bauen zurzeit noch eine Heliumrückgewinnungsanlage, wo wir natürlich unser Helium, was wir verbrauchen, gasförmig dann wieder flüssig machen. Also Bruker investiert sehr viel und schaut natürlich in die Märkte und so. Das kann vielleicht jetzt, sag ich mal, ein kleinerer Handwerksbetrieb jetzt nicht so leisten, auch wenn das dann irgendwann mal vielleicht, wenn sie gesetzlich sogar leisten muss. Das mal schauen, was die Politik dann noch so für uns bereithält. Aber ich denke, das kann man auf jeden Fall vorheben, dass bei Poker keine Investitionen gescheut werden. Ja, das ist ja auch einer der Themen, warum ich eigentlich auch motiviert bin, auch weiterhin in die Firma zu arbeiten. Man sieht, es geht weiter. Ne? Also es entwickelt sich immer wieder, es ist nicht so statisch. Ne? Ich sage immer, Gott sei Dank produzieren wir keine Gummistiefel, das wird irgendwann langweilig werden. Aber deswegen, genau. Also ich würde sagen, das möchte ich auf jeden Fall hervorheben. Und
Okay, cool. Wenn das euch Lust auf mehr gemacht hat, dann findet ihr in den Shownotes die Webseite und ihr könnt euch bestimmt auf diesen Podcast berufen und den Herrn Alex Schmalz anrufen lassen
gerne.
oder eine E-Mail schicken.
Gerne, ja.
Möglicherweise kommt es bei dir an und du antwortest auch, wenn du Zeit hast.
Ja.
Genau, super. Und dann freuen wir uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder zuschaltet, wenn wir wieder den Stimmen der jungen Wirtschaft Podcast
Vielen Dank für die
hören.
Einladung.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt, gehostet von den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe.